ziehen ihre Schlüsse aus den Hinterlassenschaften der Altvorderen, die Bodendenkmalpfleger. Und so wissen sie nicht nur über das Leben der Ahnen zu berichten, sondern auch über deren Abfall. Den gab es nämlich schon immer. Was sich davon in den Böden einer Stadt verbirgt, bringt dieser Beitrag zu Gehör. Am Beispiel der Hansestadt Rostock.
Ralf Mulso ist Archäologe, genau genommen Bodendenkmalpfleger. Ein wenig versteckt am Rande einer Rostocker Kleingartenanlage hat er sein Büro, eine Außenstelle des Landesamts für Kultur und Denkmalpflege.
Ja, das Amt ist im Prinzip für die Belange der Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege zuständig. Wir betreuen eben die Denkmäler und dann eben auch natürlich die Bodendenkmäler in Rostock und begleiten die Bauvorhaben.
Sobald in Rostocks Altstadt Tiefbauarbeiten anstehen und die Bagger anrücken, sind auch Ralf Mulso und seine Kollegen vor Ort, um Bodendenkmäler zu sichern. Was aber eigentlich ist ein Bodendenkmal?
Ein Bodendenkmal sind eben die ganzen Hinterlassenschaften im Boden, die eben Zeugnisaufschluss geben über die Geschichte und den Fortschritt der menschlichen Entwicklung. Im Prinzip alles, was aus den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden im Boden erhalten ist.
Die Bodendenkmäler Rostocks entstammen in der Hauptsache den Epochen Mittelalter, Barock und Renaissance. Die Fundstücke gelangen auf unterschiedliche Weise in den Boden. Es können Dinge sein, die einst verloren gingen oder bewusst vergraben wurden. Meist jedoch entstammen sie schlicht dem Abfall unserer Vorfahren.
Ein Feldmark beispielsweise sind es eben mineralische Hinterlassenschaften, also Gegenstände aus Stein oder eben gebrannte Keramik, also Töpferabfälle, Töpferwaren, metallische Überreste natürlich. Unter Luftabschluss hält sich eben auch organische Substanz wie Holz oder Leder zum Beispiel auch sehr gut im Boden, auch über Jahrtausende dann eigentlich.
Die ersten Siedlungen an der Warnow werden um das Jahr 600 datiert. Die Stadtwerdung Rostocks begann im Mittelalter. Anfangs unterschied sich das städtische Leben von dem auf dem Lande noch nicht wesentlich. Handwerk gab es wenig, die Produktion war gering. Soweit wie möglich wurden kaputte Sachen anderweitig verwendet. Abfall fiel kaum an.
Bewusst entsorgt als Abfall wurde natürlich nur, was nicht weiter nutzbar war. Das heißt, Gegenstände, die defekt waren, aber auch dort natürlich, wie beispielsweise bei Metallen, nur Sachen, die nicht irgendwie reparabel waren oder auch nicht einschmelzbar und dann wieder benutzbar waren, wie Buntmetalle zum Beispiel. Bei Eisen war es da schon schwieriger. Eiserne Gegenstände, die ließen sich nicht so ohne weiteres wieder verwenden, die wurden dann schon häufiger entsorgt.
Dazu kommen Nahrungsüberreste und die menschlichen Exkremente. Vieles davon landete auf der Straße. Und die einzige Straßenreinigung seinerzeit war der Regen. Von Hannover etwa weiß man, dass die um 1200 angelegte Pflasterung schon 100 Jahre später unter einer dicken Dreckschicht verschwunden war. Ein Umdenken begann, als man den Zusammenhang zwischen Abfallbergen und immer wiederkehrenden Seuchen wie Pest und Cholera erkannte.
Man hat eben häufig, das finden wir sehr häufig, Abfallgruben, die angelegt wurden, also Löcher in den Boden gegraben und dort die Abfälle entsorgt und abgedeckt. Und das hat sich dann eigentlich bis in die Städte, also bis ins Mittelalter so dann auch immer weiterentwickelt. Da waren diese Gruben oder Holzschächte oder so dann schon ganz professionell angelegt.
Mit der rasanten Entwicklung des Handwerks und des Handels änderten sich auch Menge und Qualität des Abfalls. In Deutschland entwickelten sich Bergbau und Verhüttung. Metalle wurden in großen Mengen gewonnen. All das ist bei den Grabungen in Rostocks Böden zu erkennen, wie Archäologe Mulso erklärt.
Wir haben sehr häufig zum Beispiel Schmiedeabfälle, also von Eisenschmieden. Und man hat eben das Roheisen eingeführt und dann aber weiterverarbeitet. Und dabei traten dann natürlich auch Schlacken auf, also Schmiedeschlacken. Also wir finden Überreste von der Bronzeverarbeitung, zum Beispiel auch des Glockengusses oder der Herstellung von Bronzegefäßen. Keramik hat man natürlich in der Stadt produziert, da gibt es Abfälle im großen Umfang. Man hat Knochen verarbeitet, man hat viele Gegenstände aus Knochen hergestellt, da finden wir viele Abfälle im Boden.
Und auch Problemabfälle waren bereits vor Jahrhunderten bekannt.
Also schon bei der Produktion sind durch Gase, Ausdünstungen so große Gefahren aufgetreten, deren war man sich nicht bewusst, aber auch durch durch die Abfälle selber, wie beispielsweise bei der Gerberei. Da entstanden ja auch Abfälle in großem Maß und die waren dann auch nicht immer ungefährlich. Oder eben auch bei der Verarbeitung von Metallen. Zum Beispiel hat man ja auch solche Sachen bis zu Quecksilber verarbeitet für die Spiegelherstellung. Wie hochgiftig Quecksilber war, das war eigentlich überhaupt nicht bekannt.
Die Produktionsstätten der Gerber und Färber, die mit ihren ätzenden und farbigen Lösungen Luft und Wasser verschmutzten, wurden deshalb vielerorts vor die Städte verbannt. Auch der Gerbergraben in Rostocks Altstadt lag vor der Stadtbefestigung. Hier mag die Nähe zur Warnow wichtig gewesen sein. Abfallbeseitigung, Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung, wie wir sie heute kennen, lagen noch in weiter Ferne. Im vergangenen Jahr begannen die Arbeiten zur Erschließung des neuen Petriviertels vor der östlichen Stadtmauer. Bei der Ausbaggerung des ehemaligen Gerbergrabens, der nun wieder entstehen soll, waren Ralf Mulso und Kollegen natürlich mit von der Partie, bewaffnet mit Schaufel, Kratzen, Spachtel und Pinsel.
Das war also ein Beitrag von Radio Loro aus Rostock über den mittelalterlichen Haus- und Sperrmüll. Heutzutage haben wir 450 Kilogramm Haus- und Sperrmüll pro Kopf und wir warten noch auf die Einführung der Elektroschrotttonne, um endlich mal mit alten Batterien, Handys und Toastern reinen Tisch zu machen.